Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Der Aktienkurs der Deutschen Bank war lange Zeit ein ziemliches Trauerspiel, aber in letzter Zeit hat das Geldhaus an der Börse einen Lauf. Heute hat die Deutsche Bank informiert, wie der Jahresauftakt geschäftlich gelaufen ist. Ob dies Anlass zu neuen Kursfantasien birgt, erfahren Sie in dieser Sendung, in der wir auch über die Lage beim Facebook Mutterkonzern Meta berichten und die Frage beantworten, woher der Südwesten Deutschlands, bekannt als das Ländle der Tüftler, dringend benötigte Ingenieure bekommen will. Doch zunächst zum weltgrößten Chemiekonzern BASF. Der hat heute zur Hauptversammlung gerufen, der letzten für Martin Brudermüller als Vorstandschef, sein Nachfolger Markus Kamieth, wie Brudermüller zuvor China-Chef von BASF, ist schon vor einigen Wochen aus Hongkong zurückgekehrt und hat sich im Stammwerk in Deutschland umgesehen. Sein Fazit?
Die Mitarbeiter treten mir gegenüber sehr offen auf, ohne große Berührungsängste, und äußern sich auch sehr konkret darüber, was sie eigentlich erwarten vom Vorstand und vom Vorstandsvorsitzenden.
Von der Hauptversammlung der BASF im Kongresscenter Rosengarten in Mannheim berichtet jetzt Sabine Geipel und beginnt mit dem amtierenden Vorstandschef.
Als ich anfing, war das hier ein Verkaufsschlager,
sagt BASF-Chef Martin Brudermüller zu Beginn seiner Rede und zieht aus der Seitentasche seines Jacketts einen Gegenstand aus grauem Kunststoff, der den meisten der 5000 Aktionärinnen und Aktionären im Publikum noch gut bekannt sein dürfte. Eine Audiokassette mit dem Schriftzug BASF.
Etwas, das viele mit BASF verbinden. Heute ist die Kassette nur noch Liebhaberstück und Sinnbild dafür, wie schnell sich Technologien und Geschäftsmodelle grundlegend verändern. Und Veränderungen, das können wir bei BASF.
Veränderungen, davon hatte Brudermüller einige während seiner 6-jährigen Amtszeit zu stemmen. Die Corona-Pandemie, Handelskonflikte, der Ukraine-Krieg mit explodierenden Energiepreisen. Der 62-Jährige verlässt das Unternehmen in stürmischen Zeiten, wie er sagt. Die BASF habe sich im vergangenen Jahr zwar solide geschlagen, aber in Summe sei das zu wenig.
Sie können es mir glauben, ich hätte Ihnen bei meiner letzten Hauptversammlung liebend gerne bessere Zahlen präsentiert. Eine so lange anhaltende Nachfrageschwäche wie in den vergangenen Jahren habe ich noch nicht erlebt.
Die Weltwirtschaft schwächelt, das bekommt die Chemieindustrie besonders zu spüren, die mit ihren Produkten abhängig ist von so vielen anderen Branchen, von Autoherstellern über Kosmetik bis zur Landwirtschaft. Dazu hohe Kosten, vor allem für Energie, in Deutschland und Europa mehr als anderswo. Darunter leidet das große Stammwerk in Ludwigshafen mit aktuell mehr als 38.000 Beschäftigten besonders.
Wir kämpfen dort schon seit längerer Zeit mit schwacher Profitabilität. Damit sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden. Und das kann sich auch ein starkes Unternehmen wie BASF auf die Dauer nicht leisten.
In Ludwigshafen läuft bereits ein Sparprogramm. Anlagen wurden stillgelegt. 2500 Jobs sollen wegfallen. Bis Ende 2026 sollen die Kosten am Standort um eine weitere Milliarde gesenkt werden.
Es beinhaltet leider auch den Abbau von Stellen. Das ist schmerzhaft, aber es sind notwendige Maßnahmen. Wir alle wissen aber auch, blind sparen allein hilft nicht. Man muss auch wissen, wo man hin will. Und deshalb erneuern wir unser Zukunftsbild für Ludwigshafen.
Wie dieses Zukunftsbild aussehen soll, das wird Aufgabe von Markus Kamieth sein. An den 53-jährigen bisherigen Asienchef übergibt Brudermüller heute den Vorstandsvorsitz. Kamieth hat schon deutlich gemacht, auch mit ihm bleibe Ludwigshafen der wichtigste Standort der BASF, wenn auch die Rolle des Stammwerks als Versorger der Welt mit Basischemikalien sicher kleiner werden wird. Er sagte heute:
Wichtig ist mir, alle mitzunehmen, um BASF erfolgreich weiterzuentwickeln. Denn eins ist heute schon klar, BASF muss sich weiter verändern.
Kamieth, der ruhiger und nüchterner wirkt als sein Vorgänger, startet in eine sicher herausfordernde Amtszeit. Dass er diese meistern wird, das hoffen heute jedenfalls die Aktionäre und Aktionärinnen.
Bis jetzt hat die BASF schon immer die richtigen Leute vom richtigen Platz gehabt. Und ich glaube, dass das der neue Vorstandsvorsitzende auch dementsprechend einen Weg machen wird.
Man sagt ja dann immer so schön, neue Besen kehren gut, warten wir es ab.
Sabine Geipel berichtete. Und anders als BASF konnte der US-Technologiekonzern Meta im ersten Quartal seinen Gewinn deutlich steigern, sogar verdoppeln. Dennoch zeigten sich die Anleger nach der Vorstellung der Quartalszahlen gestern am späten Abend ziemlich ernüchtert. Nils Dams berichtet aus den USA.
Einerseits läuft es richtig gut. Über 12 Milliarden Dollar hat Meta in den ersten drei Monaten verdient, mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor. Der Umsatz stieg um 27% auf über 36 Milliarden Dollar. Trotzdem ist der Aktienkurs nach Veröffentlichung der Zahlen gefallen. Grund ist der Ausblick aufs Jahr. Meta will deutlich mehr Geld für den Bereich künstliche Intelligenz ausgeben. Man wolle die weltweit besten und meistgenutzten KI-Dienste bieten, sagte Konzernchef Mark Zuckerberg in einer Telefonkonferenz. Gleichzeitig könne es aber noch Jahre dauern, bis der Konzern damit auch Geld verdiene. Meta will KI-Feature mehr und mehr bei WhatsApp, Instagram oder Facebook einbauen. User können dann zum Beispiel mit einem Textbefehl eigene KI-Sticker oder Bilder erstellen. Neben KI sei nach wie vor auch das Metaversum eines der wichtigsten Themen. Die Entwicklung der virtuellen Welten kostet aber nach wie vor auch sehr viel Geld. Fast 4 Milliarden Dollar Verlust hat das Metaversum allein im ersten Quartal gebracht. Über 3 Milliarden Menschen nutzen täglich mindestens eine der Meta-Apps, WhatsApp, Facebook, Threads oder Instagram.
Und diese Information aus Menlo Park zu Meta nehmen wir mit an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unseren heutigen Berichterstatter Stefan Wolf begrüße. Herr Wolf, gestern am späten Abend ist die Aktie von Meta nachbörslich um 15% eingebrochen. Etwas verwunderlich bei einer Gewinnverdoppelung. Wie sehen das denn die Anleger heute?
Nun, hier in Frankfurt vollzieht man diese 15% Minus nach. Auch hier verlieren Meta-Aktien knapp 15%. Zieht andere Social-Media-Plattformen mit sich. Die Aktien von Pinterest oder Snap liegen bis zu 5% im Minus. Und der gesamte Technologiesektor reagiert ernüchtert. Nicht auf die Zahlen, aber auf den Ausblick von Meta. Auch der TechDAX ist im Minus, obwohl sich da wenig bis gar kein Social Media drin befindet.
Konzernchef Mark Zuckerberg hat gesagt, er will bei künstlicher Intelligenz aufholen. Ist das ein Trend in den sozialen Medien und rechnen Sie in sich die Investition überhaupt?
Künstliche Intelligenz ist ja das Megathema an den Finanzmärkten und das nicht erst seit ein paar Tagen, seit Monaten und fast schon Jahren wird ja künstliche Intelligenz durchaus thematisiert und die Aktien, die damit zu tun haben, werden gekauft. Die Frage ist nur, wie das Ganze in Social-Media-Plattformen eingebaut werden kann und diese Frage reiche ich direkt weiter an Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Akatis. Ja, Facebook will massiv in künstliche Intelligenz investieren, ist das sinnvoll?
Das ist schon sinnvoll. Künstliche Intelligenz wird die Welt verändern und auch auf Social-Media-Plattformen kann man natürlich etwas erreichen. Beispielsweise, dass künstliche Intelligenz mir noch besser irgendwelche Influencer vorschlägt, die meinen Interessen dementsprechend entsprechen oder mir Freunde vorschlägt, mit denen ich mich verbinden kann. Und man kann natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz noch genauer ermitteln, was sind die Interessen der Nutzer und Werbung noch gezielter aussteuern.
Mark Zuckerberg hat gesagt, das Ganze wird sehr viel Geld kosten und es wird sehr, sehr lange dauern, bis es Geld einbringt. Warum ist das so?
Weil erst einmal viel investiert werden muss, bevor am Ende Geld rauskommt. Wenn man sich an die Zeit der Goldschürfer erinnert, wer hat denn da das Geld verdient? Erstmal die, die die Schaufeln verkauft haben. Und das sehen wir jetzt eben auch bei den Unternehmensergebnissen. Wir haben ja viele Unternehmen und Aktien, die auf Basis von künstlicher Intelligenz und der Fantasie drumherum stark gestiegen sind. Nvidia verdient sofort das Geld, weil die Chips verkaufen, die eben Meta braucht, die Microsoft braucht, die Amazon brauchen, aber die müssen erstmal bezahlen und da dauert es lange, bis die dann bezahlt Modelle haben, mit denen man tatsächlich wieder Geld verdient.
Die Facebook-Aktie Meta 15% im Minus, heißt das übersetzt, die Börsianer mögen keine technologischen Innovationen mehr?
Das heißt es auf keinen Fall. Es heißt, die Erwartungen sind mittlerweile sehr hoch. Die Unternehmen sind stark gelaufen. Und wenn man mal objektiv auf die Zahlen von Meta guckt, dann waren das Top-Zahlen. Also worauf guckt man normalerweise? Sind die Gewinne so wie erwartet? Sie waren besser als erwartet. Sind die Umsätze so wie erwartet? Sie waren besser als erwartet. Trotzdem fällt die Aktie. Ich glaube, Meta hätte machen können, was sie wollen. Da gilt jetzt dieser Satz, der an der Börse oft gilt, sell on good news. Es ist alles drin, noch viel besser kann es nicht werden, dann werden Gewinne mitgenommen. Naja, und wir Kommentatoren müssen Gründe suchen und dann geht man tief ins Zahlenwerk und dann finde ich immer irgendeine Zahl, die dann ein bisschen unter den Schätzungen lag und daran mache ich es dann fest. Es hat viel mehr so mit dem Zyklus zu tun, dass diese Aktien jetzt weit gelaufen sind, die Erwartungen sehr hoch sind, die kaum mehr zu erfüllen sind.
Facebook, also Meta, ist ja ein Social-Media-Gigant. Ist da immer noch genug Innovationskraft da, um diesen Umstieg in Richtung künstliche Intelligenz zu stemmen?
Bisher hat Meta gezeigt, dass sie sehr innovativ sind. Das muss man ganz eindeutig sagen, denn dieses Unternehmen wächst. Ich kann mich an die Zeit erinnern, als die als Facebook an die Börse kam und vielen, auch mir, fehlte so ein bisschen die Fantasie, wie wollen die eigentlich Geld verdienen. Aber die konnten dann doch sehr schnell über Werbung ihre Reichweite kapitalisieren. Dieses Metaverse kostet natürlich auch sehr viel Geld. Ja, diese virtuelle Welt, die da aufgebaut werden soll, da habe ich ein bisschen das Gefühl, da sind die Erwartungen zurückgeschraubt, auch bei Facebook selber oder bei Meta selber. Man setzt jetzt mehr auf dieses Thema künstliche Intelligenz, weil das der Markt auch erwartet. Aber bisher zeigen sie sich schon sehr innovativ und ideenreich. Auch wenn sie groß sind, träge sind sie nicht.
Stefan Risse war das mit Einschätzungen zu Meta. Stefan Risse von der Vermögensverwaltung Arcatis. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Herr Wolf, schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. Gestern hatte man den Eindruck, dass dem DAX nach drei guten Handelstagen so etwas die Puste ausgeht. Wie sieht's denn heute aus?
Ja, genau das ist auch heute wieder der Fall. Der deutsche Aktienindex verliert 119 Punkte oder 0,7%, steht aktuell bei 17.977 Punkten. Als Grund dafür werden tatsächlich die Meta-Zahlen genannt, obwohl sich wenig Technologie unter den führenden Verlierern im DAX befindet, mit Blick auf Rheinmetall, Symrise und SAP. Die Verluste reichen hier bis 2,5%.
Über die Hauptversammlung bei BASF haben wir berichtet. Wie liegt die Aktie?
Die Aktie liegt im Moment 0,3% im Plus. Beobachterinnen und Beobachter verweisen immer wieder auf die Mega-Aufgaben, vor denen der Konzern steht. Im Beitrag ist es ja schon angeklungen. Vor allen Dingen die Standortfrage, Standortgarantien seien ein riesiges Thema, heißt es.
Wir kommen gleich noch zur Deutschen Bank. Schon jetzt einmal der Blick auf die Papiere.
Ja, die Aktien deuten an, dass die Gewinne gestiegen sein könnten bei der Deutschen Bank. Das sind sie auch, 3,6% plus.
Der Autozulieferer Continental muss im Abgasskandal ein Bußgeld von 100 Millionen Euro zahlen. Bewegt das den Kurs?
Der Kurs von Continental befindet sich in der stabilen Seitenlage, also unverändert. Das hängt damit zusammen, dass die Dieselschummeleien, die da passiert sind, bei Powertrain passiert sind, der Antriebssparte von Continental. Powertrain ist inzwischen in Vitesco aufgegangen, ausgegliedert worden und trägt damit auch die finanzielle Verantwortung.
Fehlen noch Euro, Gold und der Anleihemarkt.
Der Euro hat sich leicht verteuert, steht bei $1,0726. Die Umlaufrendite ist um 3 Basispunkte gestiegen auf 2,61% und Gold ist $16,81 teurer als gestern, kostet $2,329,11.
Vielen Dank an Stefan Wolf in Frankfurt am Main. Es waren hässliche Kratzer am Image der Deutschen Bank. Die Probleme bei der zum Konzern gehörenden Postbank schienen überhaupt nicht aufzuhören. Wegen IT-Pannen konnten Kunden zeitweise auf ihre Konten nicht zugreifen. Baufinanzierungen verzögerten sich. Die Finanzaufsicht BaFin schickte einen Sonderbeauftragten. Dass so ein Global Player wie die Deutsche Bank solche Dinge nicht in den Griff bekam, erstaunlich. Heute nun war der Tag, an dem die Deutsche Bank auf erfreulichere Fakten für das erste Quartal schaut. Und konnte genauer gesagt auf das laut Konzernchef Christian Sewing beste Ergebnis seit 2013. Aus Frankfurt Main, Mischa Erhardt.
Es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die der Deutschen Bank zum Jahresauftakt geholfen haben. Zum einen zahlen sich die Sparbemühungen von Deutschlands größter Privatbank aus.
We reduced adjusted cost by 6% year on year and 5% sequentially to around 5 billion euros. In line with our guidance.
So seien die bereinigten Kosten der Bank um 6% auf 5 Milliarden Euro zurückgegangen und hätten sich gemäß der Prognose für das Gesamtjahr 2024 entwickelt, sagte Deutsche Bankchef Christian Sewing am Morgen in einer Telefonkonferenz. Erst im Februar hatte die Bank angekündigt, bis Ende nächsten Jahres 3.500 Stellen abbauen zu wollen, was zu Kosteneinsparungen von über 1,5 Milliarden Euro führen soll. Zum anderen hat die Bank in Teilen des Investmentbankings die Erträge deutlich steigern können. Sie konnte so Rückgänge in anderen Bereichen ausgleichen. Insgesamt hat die Bank ihre Erträge im Vergleich zum Vorjahr damit um 1% auf 7,8 Milliarden Euro leicht erhöhen können.
This performance underlines the benefit of our complementary business mix.
Das Ergebnis unterstreiche die Vorteile des ausgewogenen Geschäftsmodells mit den verschiedenen Bereichen der Bank, so Christian Sewing. Hans-Peter Burghof, Bankenexperte an der Universität Hohenheim, fasst dieses Ergebnis in einfache Worte.
Die Deutsche Bank ist auf Plan. Sie ist im positiven Sinne langweilig. Das heißt also, sie arbeitet das ab, was sie vorhat, und verändert sich auch in ihrer Struktur, in ihrer Entwicklung nicht viel.
Doch soweit zahlt sich das aus. Die Bank hat ihre Gewinne im ersten Quartal um rund 10% steigern können. Während die Einnahmen im Privatkundengeschäft leicht zurückgingen, hat der Branchenprimus dies durch ein besseres Abschneiden im Investmentbanking gutmachen können. Insbesondere profitiert die Bank im Geschäft mit Beratungen zu Börsengängen, Übernahmen und anderen Kapitalmaßnahmen.
Das ist im Moment, was wir bei vielen großen Banken beobachten. Sie verdienen sehr gut im Investmentbanking, da ist einfach was los. Und daran hat die Deutsche Bank erfreulicherweise partizipiert. Es ist aber auch das Konzept der Deutschen Bank, dass man in mehreren Bereichen stark sein will, damit sich diese Bereiche im Zweifel auch in der Ergebniswirkung ausgleichen können.
So Hans-Peter Burghof. Gemeint ist damit das Konzept einer globalen Hausbank, die eng an ihren Kunden bleibt und diese bei ihren globalen Geschäften dauerhaft begleitet. Gegenwind gibt es allerdings mittlerweile auch in einigen Bereichen. So hat mittlerweile der Rückenwind für die Bank durch die gestiegenen Zinsen nachgelassen. In der Bilanz wirkt sich etwa aus, dass die Mindestreserve, die Banken bei der Europäischen Zentralbank halten müssen, nicht mehr verzinst wird. Zudem hat die Bank auch ihre Risikovorsorge im Vergleich zum Vorjahresquartal angehoben. Unter anderem wegen Problemen bei der Postbank und möglichen Kreditausfällen im Zuge der Krise an den Märkten für Büro- und Handelsimmobilien, insbesondere in den USA.
This included continued weakness in the commercial real estate sector, mainly impacting the investment bank. And the continued impact of operational backlogs in the private bank,
sagte der Finanzchef der Bank James von Moltke. Er ist zuversichtlich, dass nach einem Anstieg im ersten Halbjahr die Risikovorsorge im Laufe des zweiten Halbjahres wieder sinken dürfte. Insgesamt sieht sich der Konzern auf gutem Kurs, seine in der Strategie bis 2025 gesetzten Ziele zu erreichen.
Die sogenannten Babyboomer gehen allmählich in Rente, doch wer ihre Jobs in Zukunft erledigt, ist zunehmend unklar. Konkret, der Fachkräftemangel wird zu einem zunehmenden Problem. Laut Institut der deutschen Wirtschaft fehlen alleine im sogenannten MINT-Bereich, da geht es vornehmlich um Berufe in den Naturwissenschaften und im Ingenieursbereich, derzeit bundesweit über 300.000 Arbeitskräfte. Da lässt eine Initiative aus Baden-Württemberg aufhorchen, bei der sogenannten Fachkräftekampagne der baden-württembergischen Landesregierung sollen vor allem junge Ingenieure und Naturwissenschaftler für Jobs im Land der schwäbischen und badischen Tüftler gewonnen werden. Heute Vormittag wurde diese Kampagne vorgestellt. Wie sie funktioniert und wie die Wirtschaft darauf reagiert, fasst Thomas Wagner zusammen.
Ein Seminarraum auf dem Campus Stuttgart der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Auf großen Plakaten steht der Slogan Willkommen im Nerdland. Damit will das Land Baden-Württemberg groß angelegt um Fachkräfte werben, bringt aber erst einmal Studierende zum Schmunzeln.
Der Land habe ich gehört, ja.
Der Land ist hier in Baden-Württemberg, so Schwabenland. Aber Nerdland, ich glaube, man lächelt eher über den Wickel.
Ich kenne die Sticker von The Land. Ich glaube, das ist ernsthaft was, wo man bekannt wird, ja.
Wir sind Nerds. Wir sind ein Land großer Erfindungen. Auto, Windkraft, Spaghetti-Eis. Wir sind Kehrwoche, Bollenhut und die meisten Exzellenzuniversitäten. Wir sind Porsche, Daimler, Bosch.
Hier das Video, dort die Plakate, eine Website. Das Ganze soll bundesweit ausgerollt werden. Die Landesregierung will nämlich in allen Bundesländern mit ihrer neuen, 3 Millionen Euro teuren Kampagne dafür werben, in Baden-Württemberg Natur- oder Ingenieurwissenschaften zu studieren und gleich auch noch bei einem Unternehmen in the land irgendwo anzuheuern. Denn
bis 2040 sind im Land Baden-Württemberg rund 860.000 Stellen für akademische Fachkräfte zu besetzen. Großer Bedarf besteht insbesondere in den Naturwissenschaften und im Ingenieursbereich.
Betont Baden-Württembergs grüne Wissenschaftsministerin Petra Olschowski heute Vormittag beim Start der Kampagne Willkommen in the Nerdland. Allerdings, in erster Linie geht das Land erstmal in allen anderen deutschen Bundesländern auf Fachkräfte- und Studierendenfang. Andere Bundesländer, die aber die gleichen Probleme haben wie Baden-Württemberg, zu wenig Fachkräfte. Nimmt hier ein Land nicht dem anderen dringend etwas weg, was auch das andere Land eigentlich selbst benötigt? Petra Olschowski.
Naja, zum einen ist es natürlich so, dass wir als Landesregierung erstmal die Interessen des Landes Baden-Württemberg im Blick haben. Ich denke, jeder versucht, die Aufmerksamkeit auf seinen Standort zu richten. Das ist jetzt unser Versuch und unser Schritt, das zu tun. Und ich glaube, das ist legitim.
In ihrer Werbekampagne, adressiert an die Zukünftigen, wie man im Land der Badener und Schwaben zu sagen pflegt, Cleverless und Capsules, wirbt das Land mit großer Lebensqualität in Gestalt von Maultaschen und Spätzle, aber auch mit der besonderen, auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zugeschnittenen Hochschulstruktur in Baden-Württemberg. 50 Hochschulen und Unis hat das Land. Ein Zehntel davon ist organisiert als duale Hochschule mit dem ständigen Wechsel von Praxissemestern im Unternehmen und Theoriesemestern im Hörsaal.
Die eben ganz besonders eng mit der Wirtschaft zusammenarbeitet und verbunden ist mit den Unternehmen des Landes.
Der Arbeitgeberverband Südwestmetall in Baden-Württemberg begrüßt die neue Fachkräftekampagne. Und das in Zeiten, in denen gerade die großen Autozulieferer im Land wie Bosch oder ZF eher von Stellenabbau denn von Stellenaufbau sprechen. Fachkräfte werden trotzdem dringend benötigt, meint Stefan Küpper von Südwestmetall.
Ich glaube nicht, dass wir in Summe weniger Leute brauchen. Wir werden mit Sicherheit andere Qualifizierungen brauchen. Dinge verändern sich, das stimmt. Aber wir sehen zum Beispiel einen großen Zusatzbedarf in allen Fragen von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz. Das heißt, Arbeitsplätze werden sich verändern, aber wir brauchen ein großes Maß an gut und hochqualifizierten MINT-Fachkräften, gerade auch in der Zukunft.
Stefan Küpper von Südwestmetall im Beitrag von Thomas Wagner. Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr geringfügig angehoben. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist erneut gestiegen. Ist das für die Unternehmen Grund genug für mehr Optimismus? Ein Thema in unserer Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung analysiert: In Deutschland kommt etwas in Bewegung. Nach Monaten lähmender Starre hält sich das Geschäftsklima der Unternehmen auf. Damit dürfte zumindest vorerst die Gefahr vom Tisch sein, dass die Wirtschaft in diesem Jahr wieder in eine Rezession abrutscht. Wem das zu pessimistisch klingt, der sei daran erinnert, auch mit einem Wachstum von 0,3%, das die Regierung nun hoffnungsfroh erwartet, ist die Wirtschaft nur einen Hauch von Stagnation und Rezession entfernt. Die Frankfurter Rundschau ergänzt: Ein Zehntel Prozentpunkt ist nicht viel, selbst dann nicht, wenn es um so gewaltige Dimensionen wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt geht. Ob die deutsche Wirtschaft nun um 0,1% mehr oder weniger wächst, wer kann das schon so genau vorhersagen? Trotzdem haben viele im politischen Berlin aufgemerkt, als die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose um eben jenen Zehntelpunkt nach oben korrigiert hat. Denn es war zur Abwechslung mal wieder eine gute Nachricht. Die Neue Osnabrücker Zeitung hält noch etwas für eine gute Nachricht. Und zwar die gestern von der Regierung auf den Weg gebrachte Rentenerhöhung zum 1. Juli. Nicht nur für Rentner und solche, die es demnächst werden. Auch die Jungen sollten sich darüber freuen. Der alte Spruch von Norbert Blüm gilt nach wie vor: Die Rente ist sicher. Das Rentenniveau, also das Verhältnis von Durchschnittslohn zu Durchschnittsrente, ist es indes nicht. Es liegt aktuell bei 48%. Manch einem Nichtrentner ist das aber ein Dorn im Auge. Wenn heute, womöglich getrieben von Neid und Missgunst, das Rentenniveau kritisiert und am Ende gesenkt wird, dann hat das sehr langfristige Auswirkungen. Wird es einmal gesenkt, dann wird es so schnell nicht wieder steigen. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide hält das EU-Lieferkettengesetz, das gestern vom Europaparlament beschlossen wurde, für einen ehrenwerten Ansatz, aber letztlich wenig hilfreich. Weil die EU nicht der einzige Markt auf diesem Globus ist, weil Profiteure immer Schlupflöcher finden, um Auflagen zu umgehen, weil das Gesetz in allerbester EU-Manier, schlimmstenfalls mit einem weiteren Bürokratiemonster, die Wirtschaft der 27 Mitgliedstaaten ausbremst. Was das Lieferkettengesetz betrifft, sei es nun die Berliner oder Brüsseler Version, lässt sich sagen: Gut gebrüllt, Löwe. Doch entpuppt sich der Löwe als Papiertiger, der am Ende wenig Gutes erreichen wird. Das Lieferkettengesetz ist ohne Frage ambitioniert, mehr aber auch nicht.
Die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu finden in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.